Hallo, Future Manu hier. Mir ist nach dem Podcast eingefallen, dass ich ja noch ein ungenutztes Interview mit Nicolas Walensky habe. Der arbeitet bei Crytek und hat dort Robinson The Journey betreut, über das es heute geht. Ich rede erst im ersten Teil des Podcasts mit Alex von Eurogamer über das Spiel. Wir haben es jetzt komplett durchgespielt beide. Und im Anschluss gibt's dann das Interview. Das war aber noch zu einem Zeitpunkt, als PlayStation VR noch nicht öffentlich released war. Da war ich in Frankfurt beim Studiobesuch und habe dort eine Preview geschrieben für die GamePro über Robinson. Und dieses Interview ist dort entstanden. Und an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, wenn ihr meinen Test lesen wollt, den findet ihr in der aktuellen GamePro-Ausgabe. Da gibt's dann auch nochmal einen kleinen Test von mir. Jetzt zum Podcast. Viel Spaß damit. Und wie gesagt, am Ende gibt's dann noch das angehängte Interview, auch wenn es vielleicht ein bisschen älter ist. Aber ich denke, durchaus interessant, was die Macher noch zu dem Spiel zu sagen haben, was sie vorhatten, vielleicht auch so in Reflexion zu dem, was tatsächlich draus geworden ist. Viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute mal wieder mit einem VR-Thema, Virtual Reality, ein paar Monate später. Ich habe mir heute aber ein Spiel ausgesucht, was zum Start der PlayStation VR eigentlich schon erschienen ist. Da habe ich auch schon mal kurz angespielt. Kommt jetzt im Januar aber auch für den PC. Da dachte ich, da ergreife ich doch gerade noch mal die Möglichkeit, endlich den Alexander noch mal einzuladen, um über Robinson The Journey zu reden. Guten Morgen, Alex.
Guten Morgen, wie geht's?
Sehr gut, sehr gut. Ich habe die Morning Sickness, über die wir sprechen müssen bei diesem Spiel, gut verkraftet, aber da kommt später noch eine Anekdote dazu. Du bist der Alex von Eurogamer. Richtig. Und hast dort auch den Test geschrieben zu Robinson The Journey. Vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen, um welches Spiel handelt es sich, dass es exklusiv für die PSVR erscheint und jetzt für Oculus, habe ich ja schon gesagt.
Genau, ja. Es ist Crytek, die halt relativ viel Erfahrung mit VR gesammelt haben in der letzten Zeit, was sich unglücklicherweise finanziell, glaube ich, ein bisschen gerecht hat. Mhm. Mal wieder Dinosaurier, da haben sie auch schon einige Übungen mit. Also es ist ein 3D-Erkundungsspiel auf einem fremden Planeten.
Genau, wir übernehmen die Rolle von Robin. Und die Story ist so, es gibt so ein Kolonialisierungsschiff, das heißt Esmeralda, was auf einer Mission war mit mehreren 100 Mann Besatzung, Frau, Tier, Kind, alles dabei. Und die sollten eben einen neuen Planeten besiedeln. Und dann passiert ein Unglück, das Esmeralda-Schiff stürzt ab und ausgerechnet natürlich auf einem Planeten, ich weiß nicht, Tycho 3 oder sowas irgendwie so, ja, heißt der Tycho 3, irgend sowas.
Das klingt plausibel, ja.
Tycho 3, glaube ich. Und dort leben Dinosaurier. Das ist nicht die Erde, sondern es ist ein Planet, der ungefähr auf dem Zustand ist, wie bei uns zur Zeitalter der Dinosaurier. Also da gibt's große Langhälse, da gibt's so T-Rex-artige Wesen. Und ein Baby-T-Rex ist auch gleich unser Weggefährte. Und so von der Prämisse klingt es alles schon sehr vielversprechend. Auf einem fremden Planeten in VR sich frei bewegen können, kein Spiel on the Rails, kein Rail-Shooter, kein Teleport-Spiel, sondern ein richtiges großes 3D-Adventure aus der Ego-Perspektive auf einem Dino-Planeten mit Science-Fiction. Was kann denn da schiefgehen, Alex?
Ja, eigentlich nichts. Also für mich war es im Grunde auch so die Traumprämisse, denn jeder, der mich kennt, weiß, dass eigentlich das Einzige, was man machen kann, um eine bestimmte Sache noch besser zu machen, ist, Dinos reinzupacken. aber es ist, also hier ist im Prinzip nicht viel richtig schlimm falsch gelaufen, aber alles so ein bisschen. Und am Ende ist es halt einfach, der Engländer sagt underwhelming dazu. Es ist einfach, es ist an wirklich jedem Aspekt von diesem Spiel so ein Sternchen dran. Das verhagelt es einem dann noch ziemlich. Also es geht wahrscheinlich damit los, dass es extrem kurz ist.
Ja, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Sachen wie Journey mit dem gleichen Namen quasi schon, mit dem gleichen Kürzel, ja, hat es gezeigt. Es gibt ganz viele Walking-Simulatoren, die vielleicht auch nur 2-3 Stündchen lang sind, die aber immer auch eine gewisse Tiefe dann mit sich bringen oder irgendeinen bestimmten Aspekt. Und das möchte ich möchte Robinson The Journey auch gar nicht zu sehr hart bashen, weil wenn man jetzt sagt, das ist ein One-Trick-Pony, dann ist es halt einfach die überzeugende VR-Illusion, die dort geschaffen wird. Also ich finde, das kann man Robinson wirklich nicht vorwerfen, dass die Immersion nicht funktionieren würde. Also ich setze diese PlayStation VR-Brille auf und ich fühle mich wirklich mittendrin. Es ist grafisch unfassbar beeindruckend. Und du hast jetzt auch schon viele VR-Sachen angeschaut. Also meiner Meinung nach ist es eins der hübschesten und beeindruckendsten VR-Erlebnisse, wenn man jetzt mal ganz vom spielerischen Aspekt weggeht.
Ja, das kann man schon sagen. Gerade auf der PlayStation Pro, wo alles noch ein bisschen schärfer ist, über die, also das wird halt, da wird halt ein bisschen Downsampling betrieben, um die native, also dass das einfach ein bisschen schärfer erscheint. Das wird in nativ in einer höheren Auflösung gerechnet und dann quasi auf den niedriger auflösenden Displays des PlayStation VRs abgebildet und sieht dadurch einfach trotzdem noch schärfer aus. Und es sieht unglaublich belebt aus, die Farben sind schön, die Animationen der Tiere sind größtenteils sehr gelungen. Super. Aber ja, ich kann leider nicht viel mehr Positives dazu sagen. Also, es gibt diese Sequenzen, wo sich vor dir so ein Tal öffnet und da stapfen halt haushohe Dinosaurier rum und da steht man dann auch erstmal mit offenem Mund. Aber dann soll man was machen und da geht's dann wirklich mit.
Da geht so, im Spiel die Puste aus, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Da geht's dann richtig mit Adventure-Designer-Anfängerfehlern los.
Also das Problem ist, dass Crytek grafisch hier absolut überzeugt, aber nicht so richtig wussten, wie sie da ein gutes Spiel mit reinpacken. Und ich habe vorhin schon so gesagt, Walking Simulator, wenn du halt schon keine großen spielerischen Inhalte in dein Spiel reinpackst, das muss ja nicht unbedingt immer mechanisch irgendwie mega clever sein. Es gibt Spiele, die einfach nur ein schönes Erlebnis sein wollen oder die eine schöne Geschichte erzählen. Gone Home ist so ein Beispiel, da ist mechanisch, glaube ich, gar nichts drin. Oder ganz, ganz wenig. So man erkundet halt und man kombiniert und bekommt aber eine sehr einfühlsame Geschichte. Und das Einzige, was bei Robinson wirklich sehr einfühlsam ist, sind deine zwei Begleiter. Also die Charaktere. Du hast die Laika, das ist eine kleine Dinosaurier-Baby-Dame, die aus dem Ei geschlüpft ist und die denkt, du bist ihr Papa. Das ist zuckersüß und wirklich herzallerliebst, weil der Dino halt auch der kleine T-Rex in Lebensgröße sozusagen vor dir steht. Also es ist halt ein Baby-T-Rex, aber der hat halt auch so diesen Charakter von einem Hund und läuft dir hinterher und schaut dich irgendwie mit einem schiefen Kopf an. Und dann hat man noch eine schwebende Roboterkugel, die so ein bisschen an Portal 2 erinnert. Nicht ganz so gut geschrieben ist, wie Wheatley, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also wenn man sich das vorstellt, dann ist man schon nah dran. Der hat ab und zu mal so ein bisschen so einen sarkastischen Spruch auf Lager, ist dann auch so ein bisschen paranoid. Ist nett. Also die zwei Charaktere, finde ich, die sind schon ganz nett, aber sie machen halt sehr wenig aus dieser ganzen Geschichte und aus dem Potenzial, was mit diesem Spiel sich eröffnet, wird halt einfach nichts gemacht.
Nee. Ach, dieser Portal-Roboter, der da rumfliegt, das charakterlich ging mir das einfach zu sehr in diese ewig nörgelnde C3PO-Richtung, halt auch nicht besonders geistreich oder mit besonders viel Pep geschrieben wäre und er ist halt mehr oder weniger so eine Krücke, um den Spieler so ein bisschen durch das Erlebnis zu ziehen.
Und aber selbst, trotzdem nett.
Ja, klar. Aber selbst so, dann, also ich fand auch die Anspielung dann immer relativ plump, dass dieser Dinosaurier natürlich Laika heißt, wie der erste Hund im Weltall und die Laika hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Ich fand die weder vom Design, die sah mir zu sehr nach Aufblas-Dinosaurier aus, muss ich ehrlich sagen. Also da gefielen mir alle anderen Wesen im Spiel deutlich besser.
Ach, ich hatte schon Spaß mit ihr. Man hat am Anfang so dieses Gebiet, da kannst du ihr mit Stöckchen und kannst Verstecken mit ihr spielen. Dann findest du auch ein Baseball-Hat und kannst ihr den aufsetzen und eine Sonnenbrille. Es ist schon sehr spielerisch verpackt und ich hatte schon ein bisschen Spaß mit der Laika, aber es kommt jetzt nicht an sowas wie Trico oder so aus The Last Guardian ran. Man baut keine echte Beziehung mit ihr auf, wenn du das meinst. Es ist so ein bisschen so ein Gimmick am Anfang und ganz lustig, aber es baut sich keine emotionale Bindung auf. Und das ist, glaube ich, auch so das Problem des ganzen Spiels, dass es in einer Tour auf einem monotonen Tempo wirst du durch 4, 5 verschiedene Gebiete gelotst. Also du hast so das Basecamp und da geht's halt in den Dschungel ab und dann hast du halt mal so ein bisschen so ein Sumpfgebiet, dann hast du irgendwie große Abgründe, über die du irgendwie kletterst und dann hast du irgendwie einen dichten Dschungel und dann hast du auch noch so Raumstationen, Ruinen, durch die du irgendwie kletterst und kraxelst. Das sind aber alles so Setpieces. Also man baut mit diesen Gebieten und mit dieser ganzen Story um den Absturz der Esmeralda, da wird einfach nichts erzählt und kaum hat man sich versehen, sind 3 Stunden, 4 Stunden vorbei und das Spiel ist vorbei.
Das ist auch das, was ich, da habe ich mich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt vorhin, aber das ist das, was ich meine mit, das ist zu kurz. Also die ganze Geschichte, die kommt nicht wirklich in Fahrt zu keinem Zeitpunkt, dann lüftet man das Geheimnis, was mit dem Schiff passiert ist und das ist und denkt sich, oh, das war's.
Ist ja nicht mal ein großes Geheimnis leider.
Genau, ja, und dann ist es vorbei. Ja. Und das ist es halt einfach, da merkt man, dass denen einfach die Mittel vielleicht oder die Zeit einfach davon gelaufen ist und ich muss auch sagen, ich klinge jetzt vielleicht deutlich negativer, als ich den Test geschrieben habe und als ich es gerade gespielt hatte, jetzt mit so dem Abstand von gut 2 Monaten, ist halt der Novelty-Faktor halt einfach nicht mehr da. Als ich es gespielt habe, war ich nicht sauer. Nicht so sauer, ja, genau, wie ich jetzt war, sondern ich war eher so ein bisschen traurig, dass das nicht mehr draus geworden ist.
Ich war enttäuscht, dass aus diesem großartigen Konzept nicht mehr gemacht wurde, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ging dir, glaube ich, auch so, gerade in den Anfängen von PlayStation VR zum Launch, es gibt halt wahnsinnig viel Gimmick-Spiele und so kurze Tech-Demos und Effekthascherei und probier hier mal und mach hier mal und ha, guck mal, du bist Batman. Aber es gibt ja keine großen, richtigen, großen Spiele, so, ja, wie wir es als Core-Gamer so erwarten. Da gibt es relativ wenig, fast gar nichts. Auch auf dem PC tut sich da Oculus und HTC Vive noch, finde ich, relativ schwer. Mhm. Und als ich dann in Frankfurt beim Studiobesuch bei Crytek war, habe ich eben das angespielt und hatte so die erste halbe, dreiviertel Stunde von dem Crytek Robinson gespielt und dachte, geil, das könnte wirklich so das erste große Erkundungsspiel werden. Da gehe ich rum und dann entdecke ich was und dann rede ich mit Leuten und dann finde ich raus, was mit der Esmeralda ist. Und ich war enttäuscht, dass halt dieses Versprechen nicht gehalten wurde, sondern dass es auch nur in Anführungsstrichen eine etwas lockere Tech-Demo ist.
Ja, genau so ging es mir eigentlich auch. Ich hatte es auf dem PlayStation Pro-Event in London angespielt, das erste Mal. Und da war ich auch eigentlich ziemlich angetan, weil, wie du schon sagst, du hast halt, die Grafik ist unglaublich, also damit hatte ich nicht gerechnet auf einer Konsole. Und überhaupt das Thema und die Gestaltung ist halt wirklich auch sehr schön. Aber als ich dann, und dann ist es halt tatsächlich, in jedem neuen Raum ist halt die Aufgabe, die man machen muss, ist halt auch im Grunde wieder eine kleine Tech-Demo. Wie zum Beispiel, da gibt es diese eine Sequenz, wo du diese Ranke runterrutscht und auf dem Weg sind, glaube ich, irgendwie so Wespennester oder irgendwas anderes und die sind halt genau links, rechts platziert und du musst halt den Kopf da wie in einem alten Kinect-Spiel den Kopf zwischen den Dingern hindurch ducken, auch noch mit unglaublich miesen Timing versehen auch noch.
Und blöde Checkpoints, genau.
Und blöde Checkpunkte. Und das ist halt einfach, und auch das Rätseldesign, dass du musst die Leica an gewissen Stellen schreien lassen und wenn die nicht genau an dem richtigen Punkt steht, passiert nichts. So, ne? Also das sind halt so Sachen, wo ich mich so im Nachhinein echt ganz ziemlich drüber aufregen könnte. Zumal ich weiß jetzt auch gar nicht, was war denn der Preispunkt von dem Spiel damals?
Also das ist nämlich noch ein zweiter Punkt. Also Preis ist ja immer sehr relativ, was immer schwierig zu bewerten ist, aber hier muss man es definitiv ansprechen, weil zum Launch hat es 70 Euro gekostet, im PSN 69 Euro. Inzwischen ist es so um die 50, 60 Euro dann ein bisschen billiger geworden und jetzt im Januar ist es, glaube ich, mit PS Plus oder so im Sale, aber kostet halt immer noch um die 40 Euro. Und das ist selbst jetzt noch zu viel, ehrlich gesagt. Ich verstehe, dass Crytek da wirklich viel rein investiert hat und es ist auch schwierig, bei so einem engen, kleinen Markt, Nischenmarkt wie VR, absolut, da irgendwie wieder auf die Kosten zu kommen. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass genau deswegen das der Grund war, das mit Sony exklusiv zu machen.
Ja.
Damit es halt eben auch zu einem anständigen Preis anständig viele Leute erreicht, weil jeder, der PSVR hat, sollte das zumindest mal gesehen haben, was da möglich ist. Ja. Aber ich kann niemandem sagen, gib dafür mehr als 20 Euro aus. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an dem Ding. Weil gesehen haben, finde ich, muss man es eigentlich schon.
Ja, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ja. Dann sind so viele Sachen drin, wie, also man kann ja da gibt es so eine Art Safari-Faktor, dass man Dinosaurier entdecken kann und indem man sie dann scannt alle nacheinander. Aber das ist auch, dann hast du total, es ist total unausgegangen, denn du hast ein Menü, wo die dann schön aufgelistet sind, wie Modelle von denen, du kannst dir angucken und drehen, glaube ich, ne? Mhm. Und du kannst, glaube ich, irgendwie diese oder Porträts von diesen Dinosauriern vergolden. Das bedeutet, du hast wirklich alle von diesen gefunden. Aber es gibt.
Genau, lädt sich so eine Leiste auf, wenn du die so abscannst.
Genau. Mhm. Aber es gibt nicht mal irgendwie einen Jingle, der spielt, wenn du einen perfektioniert hast. Mhm. Es gibt keine Hinweise, wo du diejenigen findest, die dir noch fehlen und so. Also da ziehen sie sich selber den Zahn, was jetzt also in Sachen von Möglichkeiten, wenn es jetzt darum ginge, zum Beispiel eine Umgebung mal genauer zu erkunden. Mhm.
Ja, oder es gibt so versteckte Audiotapes, die man finden kann oder so.
Genau,
aber auch die Möglichkeit, ich finde, das Tier-Abscannen hat sogar am Anfang relativ Spaß gemacht, weil du eben so in 3D dann so einen Scanstrahl hast und dann läufst du auch so ein bisschen um das Dino-Viech rum und dann sind da so rote Punkte, die darfst du nicht einsammeln. Ich finde, es war völlig okay als Minispiel, hat mich so ein bisschen an Metroid Prime erinnert. Also ich wäre gern auf diesem ganzen Planeten rumgerannt und hätte alle Tiere irgendwie erforscht, wenn ich so ein bisschen mehr Belohnungsfaktor da gehabt hätte.
Genau.
Aber das haben sie leider brach liegen lassen, also oder links liegen lassen. Das ist so halb gar da drin. Mhm. Und das meiste, worunter das Spiel eigentlich leidet, finde ich, ist diese, ist das Problem mit der Motion Sickness. Oder man nennt es, glaube ich, VR-Sickness oder gibt es, glaube ich, auch einen Fachausdruck. Also das Gefühl, was in deinem Körper entsteht, wenn du eben sitzt und in VR das, dich bewegst, ohne dass du das Gefühl hast, du bist in einem Cockpit, in einem Auto oder im Flugzeug oder so. Mhm. Weil genau das ist es ja. Du kannst dich wie in einem First-Person-Shooter oder in First-Person-Perspektive frei bewegen mit dem Gamepad. Du kannst links, rechts staffen, du kannst geradeaus laufen, du kannst mit dem Kopf umdrehen, du kannst rückwärts laufen. Also du hast komplette Bewegungsfreiheit. Und ich habe so viele Leute jetzt gesprochen und erlebt, die das Ding nach 20 Sekunden absetzen müssen, nach 20 Minuten absetzen müssen, weil sie dir sonst in die PlayStation kotzen. Also wirklich, das ist so extrem. Wir beide sind da, glaube ich, recht unempfindlich.
Ich habe es gar nicht gehabt.
Aber ich habe so viel Feedback gehört, dass das dieses freie Bewegen, also da täte, glaube ich, Sony und Crytek auch gut daran, einfach für solche VR-Titel einfach eine Demo anzubieten, um das ausprobieren zu können. Ja.
Noch viel einfacher wäre vielleicht irgendwie so ein Helm, Helm-Interface, einfach, dass du nicht ganz, dass du wirklich diesen Cockpit-Effekt hast.
Ja, diese Fixpunkte, genau. Ja.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, man gewöhnt sich tatsächlich, also man wird dagegen abgestumpft und nach einer Zeit empfindet man das nicht mehr. Ich habe immer noch Spiele, wo, bei denen mir das grundsätzlich so geht. Es gibt dieses Descent auf.
Oh ja, das hat ja gar keinen oben unten mehr.
Nee, genau. Also das ist eine Katastrophe, was das angeht, aber so bei diesen langen. Robinson ist jetzt ja auch ein ziemlich behäbiges Spiel. Mhm. Also da habe ich persönlich überhaupt keine, überhaupt keine Probleme.
Ich habe es einmal erlebt, also ich war irgendwie sehr übermüdet und habe gedacht, jetzt spiele ich noch eine Runde Robinson und du hast in den Einstellungen auch jegliche Komfortfunktion, Detailoptionen, wie du die Kamera und die Sicht und sowas gerne haben möchtest. Mhm. Also du kannst auswählen, in wie viel Grad dein Blick sich wechselt, du kannst aussuchen, ob du seitlich staffst, ja, nein, mit Kopfsteuerung, ohne, also du kannst alles komplett einstellen und du kannst auch komplett freie, smooth Bewegung quasi einstellen, die eben auch sehr anfällig ist für diese Sickness. Ja. Und da habe ich 20 Minuten rumgespielt und mir war noch nie so schlecht. Ich musste mich hinlegen, ich konnte gar nicht, also es ging gar nicht mehr und ab dem Moment hatte ich auch eine körperliche Abneigung gegen das Spiel. Ich habe dann am nächsten Tag so gedacht, jetzt spiele ich Robinson weiter und zack, sofort war wieder so diese Angst, dieses Gefühl vor dieser Sickness, also vor dieser Übelkeit, die eintreten könnte. Und ich habe das Spiel dann wirklich wochenlang liegen gelassen, weil ich einfach immer, wenn ich gedacht habe, jetzt spiele ich's, hatte ich so sofort diese körperliche Abneigung dagegen.
Ja,
und es ist nun mal PlayStation exklusiv. Du konntest es nicht anders spielen. Ich konnte das nicht weiterspielen. Ich musste mich irgendwann so überwinden und habe es dann erst wieder probiert, als ich die PS4 Pro hatte. Und da ging es dann wieder. Da musste ich mich dran gewöhnen. Aber ich merke schon, in manchen Situationen hat es mir dann wieder so in den Magen gezogen. Also das ist kein einfaches Spiel.
Allgemein ist der Tipp ja, bei Spielen, wo das bekannt ist und wo man es selber auch merkt, sobald man es merkt, also ganz am Anfang, schon bei den ersten Anzeichen, absetzen und nach einer Pause meinetwegen auch am nächsten Tag erst wiederkommen und dann wieder bis zu diesem Punkt spielen. Und man wird merken, dass dieser Punkt immer weiter nach hinten wandert, bis man den gar nicht mehr spürt und es nicht mehr eintritt. Also so ist es mir von vielen, vielen Leuten wiedergegeben worden. Und ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht, dass man einfach irgendwann ist Schluss und dann und man darf über einen gewissen Punkt nicht hinausgehen, weil dann geht es einem den Rest des Tags ein bisschen dreckig.
Ja. Dieses gemächliche Tempo, was du schon angesprochen hast, man läuft ja wirklich in einem Schneckentempo. Das dient natürlich in erster Linie dazu, dass einem eben nicht so schlecht wird. Problematisch finde ich daran aber, dass auch das ganze Spiel dadurch an Dramatik verliert, ehrlich gesagt, weil es gibt keine großen Schockmomente, es gibt keine dramatische Fluchtsequenz, wenn man von Dinos redet und es kommen ja dann auch eben gefährliche Dinosaurier vielleicht ab und zu mal, da schleicht man mit einer Behäbigkeit vorbei und Robin ist das alles so egal. Ja. Also es ist alles so monoton und eintönig. Es gibt nur dieses eine Lauftempo. Und ich verstehe es aus technischer Sicht, warum sie das so machen. Aber darunter leidet halt einfach die Dramatik, die Action, dieses ganze Erleben. So, man kommt aus dem Staunen zwar bei diesen riesigen Dinos nicht raus, aber man hat auch nie so das Gefühl, jetzt irgendwie in Gefahr zu sein. Und es ist einerseits logisch, dass es so ist, aber es ist auch irgendwie sehr schade. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir hier einen Alien-Film irgendwie haben.
Naja.
Aber es hätte trotzdem ein bisschen Dramatik, hätte nicht geschadet bei diesem Spiel.
Es gibt ja ein, zwei Sequenzen, wo einem Gefahr vorgegaukelt wird. Also einerseits versteckt man sich, glaube ich, vor ein paar Raptoren in einer Sequenz, wo das halt eigentlich auch, der Effekt ist eigentlich ganz gut, dass man, das hat man in VR ja wirklich, dass man dieses Gefühl hat, dass man hinter einem Hindernis steht und dran vorbei vorbeilehnt, um dran vorbeizuschauen und dann zu schauen, wo sind die Gegner gerade, in welche Richtung schauen sie gerade. Das fand ich schon ganz gut gemacht, aber du hast schon recht, es gibt halt, wenn immer man dann auch erwischt wurde von den Biestern, wird dann halt auch einfach auch nur sanft ausgeblendet. So. Es ist dann, ja, es geht da so ein bisschen die Dramatik ab, das stimmt schon. Aber die versuchen es auf jeden Fall. Es gibt ja auch diese Stampede mit den Brachiosauriern, schon wirklich toll aussieht, muss man schon sagen. Aber ja, es ist so ein leichter.
Dadurch ist es aber auch sehr familientauglich. Also das ist ab 12 das Spiel und VR ist jetzt eh nicht so ideal für Kinder, auch von den Augenabständen und so von der PlayStation VR. Aber wenn man so Jugendliche hat, für die ist es schon toll. Also es ist familienfreundlich. Du kannst auch nicht kämpfen als Robin. Also man musste sich wirklich so ein bisschen auch schönreden, als das ist halt ein Walking-Simulator, der so ein bisschen in dieser Dino-Welt spielt. Und man weiß, man muss sich einfach darauf einstellen, dass es kein Game im eigentlichen Sinne ist, sondern ein wirklich intensives VR-Erlebnis zwischen Dinosaurierfüßen, die tonnenschwer auf dich einprasseln.
Ja,
das ist die coolste Szene.
Das kann man wohl stehen lassen. Es ist halt einfach schade, dass sie dann trotzdem diese klassischen Adventure-Mechanismen anpacken und dann nicht wirklich was draus machen. So.
Und die sind halt auch noch nervig. Also es gibt zum Beispiel so Sequenzen, da liegen so Schrottteile rum und dann hebst du die mit so einem Art Traktorstrahl hoch. Und musst die dann so zusammenbauen, dass du da irgendwie eine Brücke dir zusammenbaust oder es gibt so Kraxel-Animationen oder eben so Batterien, die du irgendwo reinstecken musst. Und wenn man, die sind so handwerklich, aber auch so irgendwie, dass man, die kriegt man schon so hin, aber ich finde, gerade weil es VR ist, merkt man auch, wie fummelig das eigentlich ist, wenn man dann mit diesem Controller irgendwie in 3D Objekte manipulieren muss. Während wenn man schon mal mit Touch-Controllern oder auch die Move-Controller, da würde das alles sehr intuitiv funktionieren, dass du einfach greifst, hochhebst, Batterie reinsteckst, dann wäre das geil, dann wäre das auch völlig in Ordnung. Aber dadurch, dass sie sich entschieden haben, das mit dem Gamepad zu machen, finde ich diese Sequenzen eher doppelt nervig.
Ja, naja, die Touch-Controller haben ja leider das Manko, dass man keinen Joystick hat. Das ist ja bei den Touch-Controllern und
Entschuldigung, die Touch-Controller sind die von Oculus, genau, muss man kurz dazu sagen. Genau, da gibt es die Analog-Sticks und bei den Move-Controllern bei der PlayStation gibt es die eben nicht. Ja. Das ist das Problem.
Ja. Klar, man könnte jetzt auch wenn man zwei Move-Controller hätte, könnte man natürlich einen Joystick emulieren, indem man, keine Ahnung, den linken Move hält wie ein Joystick und den vorwärts, rückwärts, seitwärts bewegt, aber Und sie haben ja auch die Klettermechanik von The Climb quasi geliehen sozusagen. The Climb habe ich ja ehrlich gesagt sehr, sehr gemocht.
Ja, das ist cool.
Nur hier haben sie auch wieder eine abgespeckte Version genommen.
Weil sie aber auch nicht die Touch-Controller haben, ja. Und das ist
nee, ach, The Climb ging mit derselben Steuerung per Controller ziemlich gut am PC und hatte auch relativ viele Feinheiten. Also man konnte auch springen und es gab eine Ausdauermechanik.
Und die Kalkgeschichte
und so. Kalken und so. Also ich fand das mit dem Controller schon ziemlich, das erinnerte mich so an so alte Sega-Arcade-Spiele. Mhm. So, also wenn man da erstmal in den Flow reingekommen war und sich dran gewöhnt hat, dass man sich quasi eher mit dem Hals streckt als mit den Armen, fand ich das ein sehr angenehmes und auch motivierendes Spiel.
Da gebe ich dir absolut recht, das war, hat da gut funktioniert. Bei Robinson funktioniert es aber so semi-gut, finde ich, genau, weil die Klettersequenzen auch eher so ein bisschen diese Motion Sickness hervorrufen, finde ich. Tatsache, weil man sehr nah an der Wand hängt, keine gute Sicht hat und auch immer dieses sich so strecken, um an den nächsten Griff ranzukommen, das hat mich stellenweise auch eher frustriert. Das hat irgendwie immer so ein bisschen, das hat für mich so die Immersion gebrochen an diesen Stellen, weil es dann immer so dieser schwebende riesige Handschuh in deinem Blickfeld so um die Ecke eiert und es gibt coole Sequenzen, wenn du so an diesen Schrottteilen hängst und so richtig um die Ecke gucken musst, um den nächsten Griff zu finden. Ja. Da hat's gut funktioniert, aber es gab eben ganz viele Situationen, wo dann der Handschuh so durch die Gegend glitscht, weißt du, wie ich meine? Und so nicht die richtige Stelle findet und dann hat es mich irgendwie ein bisschen irritiert. Mhm. Aber da hätte man einfach mehr machen können aus diesen Elementen, die man ja mit The Climb eigentlich schon auch hat. Ja. Gerade so mit Ausdauer und Kalk und außer Atem sein und Schwitzen und so. Das hat da irgendwie auch gefehlt, um noch ein bisschen mehr Spiel reinzubringen. Ja.
Also mir hat es ehrlich gesagt so ein bisschen das Herz gebrochen. Also ich hätte es gerne besser gefunden.
Hättest du den verziehen, wenn es einfach jetzt eine spannende Geschichte, eine rührende Geschichte noch gewesen wäre? Also man trifft ja auch keine, ist es nicht wie bei einem Adventure, dass man irgendwie Dialoge führt oder dass man irgendwelche Geschichten wie bei Gone Home, da trifft man auch keine Leute, aber da hast du dann irgendwie auch ein Gefühl für diese Welt dieser Familie zum Beispiel bekommen. Und ich habe jetzt hier das Gefühl, als die Credits gelaufen sind, das war das Tutorial, jetzt geht's los. Ja. Also jetzt habe ich irgendwie verstanden, was auf diesem Planeten ist und jetzt kann ich mich auf die Suche machen. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich schon am Ende dieser Reise bin, sondern voll am Anfang.
Es geht halt im Grunde um nichts in diesem Spiel. Also in Gone Home geht's um was. Da hast du, es gibt eine Handlung oder es geht um die Entschlüsselung einer Handlung oder eine
Geschichte.
Und so, hier ist im Grunde, was hier passiert, ist Selbstzweck. Es passiert zum Selbstzweck, um die Dinosaurier zu zeigen. Und das hätte funktionieren können, wenn es irgendwie dramatisch gewesen wäre. Und auch zum Thema Preis nochmal, wenn das jetzt das Paket für 70 Euro und das hier ist das erste von drei Kapiteln, hätte ich gesagt, ist in Ordnung. Und dann vielleicht episodisch und dann mit einer vernünftigen Handlung, dann hätte ich es ihm wahrscheinlich schon verziehen, ja. Weil also nach allen künstlerischen, also technischen und künstlerischen Gesichtspunkten ist es schon ein sehr attraktives Spiel und wie gesagt, ich hatte die Momente, wo ich dachte, wow, und in denen ich halt froh war, dass ich das Spiel spiele.
Eben, das möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz wichtig betonen. Es klingt sehr viel Negatives hier durch, was aber definitiv möchte ich dieses Erlebnis nicht missen. Ich bin heilfroh, dass ich auch über diesen Punkt, an dem mir kotzübel war, hinweggekommen bin und weitergespielt habe, weil ich habe tagelang immer noch irgendwie zurückgedacht, nicht an die Geschichte und nicht an Robin und so und auch nicht an Laika, da gebe ich dir recht, aber so dieses Gefühl, wow, das kann VR sein. Jetzt fehlen eigentlich nur noch irgendwie Geschichtenerzähler, weil wenn das die PlayStation schon hinkriegt, wir reden ja hier noch nicht mal von der Grafikleistung, die auf dem PC möglich ist mit Oculus und HTC, sondern das ist ja die PlayStation VR, die deutlich schwächere Leistung hat und trotzdem schon so ein überzeugendes Erlebnis dir bieten kann. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, ob die Oculus-Version noch mal einen Ticken besser aussehen wird. Die kommt jetzt ja, wie gesagt, im Januar. Mhm. Aber ich hoffe wirklich inständig, dass es da irgendwie weitergeht, weil die modifizierte CryEngine ist, glaube ich, sehr gut geeignet jetzt für diese VR-Geschichten. Und ich habe immer von Anfang an gesagt, als VR so in den Kinderschuhen steckte, macht die Erfahrungen, die jetzt die Entwickler mit den Walking Simulators gemacht haben, mit mit Erzählspielen, mit narrativen Spielerlebnissen, die sind wie gemacht für VR, weil du einerseits diese Langsamkeit hast, du kannst dir Zeit nehmen, du hast aber auch diese Möglichkeiten, alles genau zu untersuchen, Objekte irgendwie anzufassen. Das ist wie gemacht für dieses Genre. Und ich finde, Robinson unterstreicht es eigentlich sogar noch, dass das genau das richtige Genre für VR ist. Und frei rumlaufen und so funktioniert, wenn es langsam ist. Ja. Das muss nicht schnell sein und Action haben. Aber erzählt mir auch was, bitte.
Ja, stell dir einfach vor, dass Telltale das aufgreift. Oh Gott, und du kannst dann quasi, also du musst ja nicht mal freie Bewegung haben, aber dass du, keine Ahnung, dass du zwischen den Figuren stehen kannst, die sich unterhalten. Ne? Oder
Dialoge zu führen.
Genau. Ja, also
Ich finde, wir haben doch beide auch das Batman gespielt, wenn man dem Cobblepot gegenübersteht in dieser Robinson-Szene und man sieht richtig so die Falten in seinem Gesicht und so. Und dann noch quasi das, was Telltale macht, dass du überlegst, was sagst du ihm? Ja. Großartig. Ja. Also das möchte ich bitte.
Ja. Auf jeden Fall.
Gut, dann hoffen wir mal, dass Crytek die Engine, dass es irgendwie überlebt, dass das Studio da nicht sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.
Absolut, ich wünsche ihnen auch wirklich alles Gute. Also wie gesagt, das klingt jetzt alles sehr negativ, aber im Grunde ist es...
Aber auf einer enttäuschenden
hohen Ebene eigentlich. Genau, ja. Also die haben wirklich gezeigt, dass technisch, ich hätte nicht für möglich gehalten, so eine Grafik auf der PlayStation VR zu sehen, ganz ehrlich. Ja. Das muss man ihnen schon hoch anrechnen.
Sehr schön. Dann danke ich dir für diesen kleinen Eindruck.
Na, sehr gerne.
Aber du hast jetzt auch nichts mehr in der Richtung sonst irgendwie erlebt, gell? Was man jetzt sagen könnte, okay, es gibt noch was auch so ein bisschen in die VR, in dem Bereich irgendwie empfehlenswert ist.
Nee, also die erste Welle ist irgendwie durch. Ist rum, ne? Also wenn man jetzt von PlayStation VR weggeht, gab es ja das erste Spiel von Squanchtendo, das ist ja der Vogel hinter Rick und Morty. Und das ist ziemlich skurril und auch eine wirklich abgefahrene Erfahrung, die man vielleicht mal gemacht haben sollte oder auch nicht. Manche Leute mögen es, glaube ich, nicht so gerne, weil es so eine Viertelstunde angebrüllt werden ist in VR schon ganz schön intensiv, aber es ist sehr surreal. Das ist vielleicht mal ein Tipp für dich. Hast du eine Vive?
Ich habe keine Vive, ich habe nur die Oculus.
Ja. Okay. Müsste ich mal schauen. Aber
was ich noch auf der Gamescom, da freue ich mich sehr drauf, ist dieses Wilson's Heart. Das ging so ein bisschen auch in die Adventure-Ecke.
Ja. Yeah.
So einem Schwarz-Weiß-Film-Noir-Setting irgendwie rumläuft und in einem Sanatorium, ich hab's heute mit den Wörtern, gell? Dann rumläuft und eben da auch versucht, so ein bisschen so ein Mysterium zu lösen. Das ging so meiner Meinung nach in die Telltale-Ecke.
Ja. Yeah.
Und eben auch in VR, da freue ich mich schon sehr drauf. Das kommt jetzt auch irgendwann.
Ach, Accounting hieß das Spiel von dem Rick and Morty Mann. Justin Roiland. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Also viele Leute denken, es ist ja erstmal die Luft raus. Aber jetzt gerade mit den neuen Grafikkarten, die halt auch den Einstieg relativ einfach machen und günstiger machen. Und jetzt mit PlayStation VR, wenn sich Sony da reinhängt und das Ding nicht vergisst es wird noch dauern. Das steht für mich außer Frage, aber das Potenzial ist nach wie vor da und das wird auch nicht wieder verschwinden. Das wird sich gesund auf diesem Level wird das jetzt noch eine Weile inkubieren und irgendwann kommt das Ding raus, wo alle sagen, oder die Technik wird so günstig, dass jeder sagt, jetzt hole ich es mir auch mal.
Also die erwartete Killer-App ist es leider nicht, aber auf jeden Fall ein sehenswertes Erlebnis.
Auf jeden Fall.
Danke dir, Alex, und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
So, wir sitzen hier im wunderschönen Frankfurt. Ich habe zwar noch nicht viel von Frankfurt gesehen, aber ich war schon in fantastischen Welten. Ich sitze hier bei Crytek und mir gegenüber ein sehr netter, ein sehr netter Mensch, der sich jetzt am besten selber kurz vorstellt.
Ja, ich bin Niklas Walensky, ich bin Game Designer bei Crytek und arbeite an Robinson The Journey.
Genau, wir haben jetzt gerade die neueste Version angeschaut. Auf der Gamescom haben wir ja schon ein bisschen drüber berichtet, auch bei Insert Moin, da hatten wir uns eine spielbare Demo schon angeschaut. Jetzt habt ihr nochmal eingeladen, eine aktuellere Build anzuschauen. Und jetzt stehen wir ja kurz vor dem Launch der PlayStation VR. Also im Grunde gehe ich davon aus, ihr seid eigentlich schon fast fertig, oder?
Genau, wir sind fast fertig. Wir ändern noch ein paar Sachen, verbessern noch ein paar Dinge. Aber im Grunde ist dieser Bild, der hier gesehen wurde, relativ final von den Sachen, die man hat. Aber wir haben natürlich noch ein paar Verbesserungen vorgenommen. Die Grafik haben wir zum Beispiel verändert. Wir haben noch ein paar UI-Elemente etwas klarer gemacht und auch die Nutzung von einigen Sachen halt vereinfacht.
Für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht gehört haben oder die sich noch gar nicht so genau darüber informiert haben, magst du noch mal kurz zusammenfassen, um was es bei Robinson the Journey geht?
Bei Robinson the Journey geht es um Robin, einen 12-jährigen Jungen, der auf einem Planeten notlanden musste. Also es ging darum, dass vor Jahren eine, oder in der Zukunft sozusagen, Robinson the Journey spielt in der Zukunft, die ein Schiff wurde losgeschickt, um den Weltraum zu kolonialisieren, die Esmeralda. Allerdings ist etwas passiert auf dem Flug dorthin, so dass sie halt im Orbit eines unbekannten Planeten explodiert ist und Robin ist der einzige Überlebende, der mit einem Pod und einem Sicherheitsroboter dort gelandet ist. Nun versucht er halt zu überleben auf diesem Planeten und bekommt dabei Hilfe von seinem seiner Dinosaurierfreundin Laika, die er gefunden hat.
Das war jetzt auch in der aktuellen Demo sehbar. Das war jetzt auch für mich eine kleine Premiere, mit Laika zu spielen. Kann man sich vorstellen, wie so einen kleinen trainierten Hund, nur eben als Mini-Dinosaurier?
Ja, so ein bisschen. Also Laika hat ein bisschen was von einem Hund, aber ist natürlich immer noch ein freier, wilder Dinosaurier sozusagen. Robin hat sie gefunden, als sie gerade geschlüpft ist und sie war das erste, was sie gesehen hat. Robin war das erste, was sie gesehen hat. Und er hat sie sozusagen adoptiert, weil sie auch ein Waise ist und ist sozusagen der einzig richtige soziale Kontakt, den Robin hat, weil Hicks ist so ein bisschen die Vaterfigur und halt ein Roboter und Laika hat so ihren eigenen Kopf.
Ja. Ist das jetzt auf dem Planeten schon passiert oder war das auf dem Schiff noch? Nee, das ist schon ein
bewohnertes Planeten. Genau, ist schon ein bewohnertes Planeten. Also der Planet ähnelt der Erde in ihrer prähistorischen Zeit. Mit einigen Abweichungen, aber muss halt Robin versuchen zu überleben und nicht von Dinosauriern gefressen zu werden.
Ja. Jetzt deutet sich das ja schon an, oder ich habe jetzt auch gemerkt beim Spielen der Demo, es ist schon ein sehr starkes Erkundungsspiel. Also es ist kein Arcade-Game oder wie ihr bei The Climb vielleicht auch noch so ein bisschen, wenn man das spielt, merkt, dass es so ein bisschen auf Highscore-Jagd aus ist. Robinson geht da in eine ganz andere Richtung. Es ist sehr atmosphärisch und ihr legt schon den Schwerpunkt hauptsächlich auf die Geschichte, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, oder?
Ja, Robinson, weil wir finden, VR ist einfach dazu da, sich in Welten zu verlieren. Und wir wollten eine Welt erschaffen, wo Leute gerne sind und wo man einfach gerne mal erkunden würde. Deswegen haben wir einen großen Fokus auf den Realismus dieser Welt und ihrer Bewohner gelegt und natürlich auch auf das Erkunden. Also wir haben die Scanning-Mechanik, mit der man die Welt scannen kann und sich dann Informationen über all diese Dinge in seinem sogenannten Infotarium angucken kann. Und das unterstützt all das.
Ja, und spielmechanisch gibt's natürlich ein paar kleinere Rätsel oder ein paar Hindernisse, die man überbrücken muss. Was war so die Schwierigkeit? Habt ihr so die Zielgruppe, okay, das sind Leute, die auch zum ersten Mal ein Videospiel spielen, oder ist eure Zielgruppe, das sind Leute, die zum ersten Mal ein VR-Spiel spielen, oder schließt sich das so gesehen gar nicht aus?
Also es schließt sich nicht unbedingt aus, aber für uns war klar, dass wir von Anfang an ein Spiel für Leute machen wollen, die halt schon Gamer sind. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen es simpel halten, wir wollen es natürlich, dass es intuitiv ist. Aber wir wollen natürlich nicht sagen, okay, wir verzichten jetzt auf einige Elemente, nur weil Leute vielleicht die Knopfbelegung nicht kennen. Deswegen war für uns eigentlich immer klar, wir wollen ein Spiel für Gamer machen und wo sie sich halt ein paar Rätsel haben, wo sie es erkunden können und einfach eine tolle Zeit haben. Und Dinosaurier möchte ja eigentlich jeder mal sehen, ne?
Genau, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, wie ist eure Wahl gefallen auf so einen Dinosaurierplaneten? Habt ihr verschiedene Konzepte durchgemacht und gesagt, okay, wir haben Bock auf Dinosaurier? War das so einfach?
Ja, oder? Das war wirklich so, wir haben wirklich Bock auf Dinosaurier gehabt. Also wir haben überlegt, was möchte man gern in Virtual Reality machen? Und wir hatten zu der Zeit gerade unsere Back to Dinosaur Island Demo gemacht und haben gemerkt, Mensch, wir möchten gerne, was mit Dinosauriern ist schon cool, lass das einfach noch weiter erforschen, und haben auch noch dieses Weltraum-Feeling mit reingebracht, weil uns Weltraum natürlich auch interessiert und diese Erkundung von unbekannten Welten, was natürlich auch eine viel kreative Freiheit uns gibt. Und ja, eigentlich so ist das Setting von Robinson entstanden.
Wie lang ist denn das Spiel jetzt so? Also VR ist ja, weiß man ja selber auch jetzt noch nicht so richtig. Klar gibt's Oculus und Vive jetzt schon eine Weile, aber die Sachen, die es bis da jetzt gibt, sind meistens so entweder nach einer Stunde oder so auch durchgespielt, oder sind halt Arcade-Games oder kurze Häppchen. Bei Robinson habe ich jetzt den Eindruck, da kann man sich stundenlang aufhalten.
Ja, da kann man sich auf jeden Fall stundenlang aufhalten. Also nach einer Stunde ist man da nicht durch. Man kann unglaublich viel erkunden. Das ist besonders auffällig, also wenn man das erste Mal spielt, viele Leute bleiben einfach stehen, gucken sich Sachen an, gucken sich irgendwelche Masern am Baum an oder so. Und schauen sich einfach um. Also man kann da auf jeden Fall mehrere Stunden drin verbringen. Und das kommt natürlich auch immer drauf an, wie man mit den Rätseln, wie gut man vorankommt. Also gibt es ein paar Rätsel, die sind ein bisschen schwieriger, wo man dann schon ein bisschen mehr überlegen muss.
Aber was ist so euer Ziel? Wie lange sollen die Leute sich damit beschäftigen? Gibt es ja schon eine richtige Story mit Anfang und Ende und
Finale? Ja, es gibt schon eine richtige Story, aber die genaue Stundenanzahl ist auf jeden Fall über 3, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es ist wahrscheinlich länger.
Also schon ein längeres Adventure.
Ist auf jeden Fall ein längeres Adventure. Es ist nicht kurz.
Aber wir haben jetzt auch in der Demo hier gerade schon gesehen, man findet immer wieder versteckte Hinweise, es sind auch versteckte kleine Gags eingebaut, die man mit der Leica zum Beispiel machen kann, die ich jetzt nicht verraten werde. Aber man kann schon sehr viel Kleinigkeiten entdecken und erkunden und merkt dann auch, dass ihr als Entwickler da auch Spaß dran hattet, diese Welt zu formen.
Ja, also wir hatten da sehr viel Spaß dran. Also dieses die Kleinigkeit, die du gerade eben angesprochen hast, die kam einfach so, hat er einen einfach eingebaut und hat gesagt, guck mal, das ist doch lustig. Und dann haben wir gesagt, okay, das nehmen wir mit rein. Da ist auf jeden Fall viele Dinge, wo man einfach oft mal auf die Welt guckt, auf die Tiere achtet, die rumlaufen, die benehmen sich teilweise schon sehr lustig.
Ja. Jetzt sind wir ja in einem VR und ihr müsst euch als Entwickler wahrscheinlich auch erstmal rantasten, was kann man den Leuten zumuten. Kannst du da ein bisschen schildern? Also ich habe zum Beispiel auch probiert, von der Klippe zu springen. Ich habe gefragt, ob man rennen kann. Wie habt ihr euch daran gearbeitet? Seid ihr einfach hingegangen und habt einfach selber ausprobiert und habt selber im Team gemerkt, das können wir machen, das können wir nicht machen? Also Stichwort Geschwindigkeit, Stichwort Übelkeit.
Also wir haben ganz viel getestet. Also wir haben viele Sachen einfach ausprobiert und haben gesagt, okay, jetzt probieren wir mal verschiedene Sachen für Laufen, für Gehen aus und haben halt all die Sachen an uns selbst ausprobiert und dann halt wir gemerkt, okay, das geht schon in die richtige Richtung. Haben uns Leute geholt, die ein bisschen anfälliger sind für Schwindelgefühl. Und haben es mit denen getestet und haben es bei denen dann nochmal ein paar Änderungen vorgenommen und sind jetzt bei unserem aktuellen Bewegungssetting angekommen. Was allerdings nur optional ist. Also man ist ein bisschen limitiert, was wir hier geben. Also wenn der Spieler sich rotiert, rotiert er sich immer in einem vorgegebenen Winkel und dann relativ schnell.
Also man bewegt den Stick
Linken
und dreht sich nicht flüssig, sondern macht so klack, klack, klack.
Genau, es ist eine in vorgegebenen Intervallen, man bewegt sich immer so um die 30 Grad. Das ist sehr sicher, weil man nicht disorientiert wird, aber einem auch nicht schlecht wird. Aber wer möchte, kann in den Optionen auch ausstellen, dass er sich normal flüssig bewegt. Raten wir allerdings nicht, aber wenn Leute es bevorzugen, haben wir das halt auch
angebaut. Es ist ein bisschen immersiver, finde ich immer, wenn man sich dann flüssig bewegt. Aber für die Übelkeit ist es schon, wenn man da ein bisschen anfällig ist, ist dieses Raster schon wirklich eine große Hilfestellung.
Genau, sobald man irgendwie, auch wenn man nur ein bisschen irgendwie gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, merkt man das auch sofort. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen bei allem die sicherste Route, die einen aber nicht zu sehr limitiert.
Aber ganz sicher geht ihr nicht, weil ihr macht zum Beispiel nicht die Teleportation-Geschichte.
Genau.
Sondern ihr lasst frei nach vorne und hinten laufen.
Genau, wir wollten halt wirklich, dass es sich in dem Maße halt real anfühlt, dass man halt wirklich sagen kann, ich kann auf diesen Baum zugehen. Weil dann nimmt das Teleportieren dann manchmal doch ein bisschen zu viel aus der Immersion mit raus.
Bei den Dinosauriern, da habt ihr wahrscheinlich auch viel ausprobiert. Es gibt bestimmt irgendwie auch ein paar Action-Szenen zwischendrin, oder? Dass man sich bedroht fühlt von Dinosauriern oder sowas. Oder bleibt ihr da sehr, sehr friedlich?
Also wir haben sowohl friedliche als auch nicht friedliche Interaktion mit Dinosauriern im Spiel, aber mehr verrate ich erstmal nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall.
Aber es ist auch eine Gratwanderung in VR, oder?
Es ist eine Gratwanderung. Man muss gucken, was man machen kann, um den Spieler nicht zu sehr zu erschrecken. Also wir wollen ja kein Horrorspiel sein, sondern
da gibt es genügend andere, die Horrorspiele
machen. Genau, wir wollen schon Richtung Erforschen gehen und einfach die Welt erkunden.
Wer The Climb gespielt hat, da nutzt er ja die Touch-Controller jetzt auch neuerdings, was unglaublich haptisches Gefühl ja auch gibt für das Klettern. Witzigerweise denken ja viele, dass die Klettersequenzen in Robinson von The Climb sind, aber es ist, glaube ich, andersrum gewesen, ja, dass The Climb aus Robinson heraus entstanden ist.
Ja, also wir haben halt die Climbing-Mechanik an einem Punkt entwickelt und haben halt
für gemerkt, Robinson.
Ja, wir haben sie allgemein, haben wir einfach rumprobiert und haben dann halt zuerst halt Climb released, aber da ist halt Klettern wesentlich tiefer gehend. Also es ist halt, während in Robinson ist es halt sehr, sehr, sehr einfach. Also es ist ein weiterer Weg um sich durch die Welt zu bewegen. Während bei Climb sich das natürlich alles nur darauf fokussiert. Mhm.
Aber Stichwort Touch-Controller, wäre im Prinzip ja auch möglich, die Hände zu nutzen im in Robinson mit den ich nenne es mal Eistüten, mit den Move-Controllern. Jetzt sind wir ja momentan, als wir das Interview aufnehmen, noch vor Release. Steht jetzt, glaube ich, in zwei Wochen steht, glaube ich, der Release an oder so ungefähr.
Sind ein Launch-Title.
Genau, ihr seid ein Launch-Title. Das heißt, die Move-Tüten sind aber nicht im Starter-Paket des VR drin. War das eine Entscheidung zu sagen, wir berufen uns auf den Classic-Controller?
Ja, wir haben uns auf jeden Fall dafür entschieden, den normalen DualShock 4-Controller standardmäßig zu unterstützen. Weil es ist halt das Gerät, was jeder von Anfang haben möchte, haben wird. Also die Move-Controller müsste man sich ja extra kaufen. Damit würden wir ja die Spieler limitieren, die es kaufen möchten, sich noch extra die Move-Controller dafür zu kaufen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Standardsteuerung einfach mit dem Touchpad, mit dem normalen DualShock 4 haben.
Ja, und zum Laufen wäre es auch schwieriger, oder?
Da müsste man wieder mit. Ja, da müsste man halt arbeiten. Erstmal müsste man halt ausprobieren, was man damit machen möchte. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir wollen erstmal nur den DualShock 4-Controller. Und für die Zukunft müssen wir mal gucken, ob wir uns eventuell auch die Move-Controller mal angucken. Hm.
Die PS4 steht jetzt auch bevor im Zuge der VR-Geschichte. Als wir auf der Gamescom waren, war es noch nicht offiziell, dass es die Pro geben wird, die PS4 Pro mit der erweiterten Hardware. Da habt ihr bestimmt schon Bescheid gewusst, oder? Ihr hattet bestimmt schon Entwickler-Kits, aber...
Irgendwann in dem Zeitraum herum hatten wir dann mal eins bekommen, aber ich glaube, das war auch erst kurz danach. Ja. Also wir bis dahin kannten wir auch nur die Gerüchte.
Ja, aber was macht das für einen Unterschied für euch als Entwickler? Also ist das ein Segen für euch, so sowas wie eine PS Pro zu kriegen?
Also die PS4 Pro ist natürlich ein tolles Stück Hardware, weil sie einfach mehr Möglichkeiten bietet. Allerdings ist es natürlich so, dass man alle PlayStation 4-Spiele müssen sowohl auf der normalen als auch auf der Pro laufen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwas exklusiv entwickeln für die PlayStation 4 Pro.
Darf man, glaube ich, gar nicht.
Genau, das darf man gar nicht von Sony aus, weil sie nicht die Nutzer teilen wollen. Mhm. Also es ist einfach so, dass auf der PlayStation 4 Pro sieht das Spiel halt einfach noch mal schöner aus. Wir können da halt einfach die Grafik noch mal höher schalten bei allem. Und das merkt man in dem Fall halt einfach noch mal. Aber sonst ist eigentlich genau dasselbe Spiel. Es läuft auf beiden flüssig. Mit 60 Frames und man hat dasselbe Spielerlebnis.
Das heißt, die Texturen sind dann ein bisschen besser.
Genau, die Texturen sind höher
auch. Also weil du sagst, Grafik ist besser, so ist es dann eher einfach die mehr Leistung, die man in dem Spiel quasi so Hintergrund berechnen lassen kann.
Genau, was wir halt dann einfach machen, wir die Berechnung der Grafik, die wird dann halt einfach dieses Anti-Aliasing, also das heißt, wie Kanten dargestellt werden. Also sowas können wir dadurch schärfer darstellen, was sich dann auch auf dem PlayStation VR-Headset nochmal schärfer darstellt. Hm.
Aus Entwicklersicht ist es jetzt das Spiel ist jetzt sehr exklusiv für die PSVR, für die PlayStation VR, aber ihr entwickelt ja auch Sachen für Oculus und so weiter. Wo ist da der Unterschied zum Entwickeln?
Da ist eigentlich nicht so ein großer Unterschied. Also es sind eher die generellen Sachen, die man bei Virtual Reality bedenken muss, also dass man einfach die Kontrolle nicht vom Spieler wegnehmen kann. Hm. Und die Spielmechaniken, mit denen man die man sich ausdenken muss, aber sonst gibt's da eigentlich keinen großen Unterschied.
Nur die technische Limitierung der PlayStation VR ist halt ein bisschen anders zu
ja, man hat halt man sprechen. Hat man hat andere technische Limitierungen, weil halt ein geschlossenes System ist, während bei der Oculus ist ein PC, da kann man natürlich mehrere Komponenten haben. Das sind halt alles verschiedene Dinge, mit denen man arbeiten muss.
Ja. Glaubst du, dass die PlayStation VR jetzt so den Durchbruch, also alle reden immer so von dieser Killer-App und Durchbruch und bla bla bla, aber wir hatten uns im Vorfeld auch schon so ein bisschen unterhalten, der Zugang ist, glaube ich, das Entscheidende, oder? Dass man das Ding einfach ansteckt und halt nicht dieses PC.
Der Zugang zur PlayStation ist natürlich ein Vorteil, den Sony hat, weil man braucht einfach nur ein Gerät und man kauft die PlayStation VR und weiß, es wird darauf sofort funktionieren. Es ist natürlich auch eine geringere finanzielle Einstiegshürde. Was sich am Ende durchsetzen wird, kommt wirklich auf die Hardware drauf, auf die Software drauf an. Also wenn ich, es kann doch so günstig sein, aber wenn ich da nichts Cooles zum Spielen drauf habe, dann wird sich kaum einer kaufen. Dasselbe für die Oculus. Wenn die keine coolen Spiele haben, wird sich das auch niemand kaufen. Das wird sich einfach mit der Zeit zeigen, wer einfach die interessanteren Spiele hat. Und es wird sich, glaube ich, auch einfach parallel. Also wir haben ja auch heute noch immer die Xbox, die PlayStation. Ja, und die Wii U und die haben alle ihre Daseinsberechtigung und alle ihre eigenen Spiele. Hm. Und ich denke mal, dass es in Virtual Reality einfach ähnlich sein wird.
Ja, klar, und der Preis ist natürlich auch entscheidend, gell?
Ja, der Preis ist natürlich entscheidend bei solchen Geräten.
Ich habe noch mal eine Frage zu Robin.
Ja.
Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass man in VR, also andersrum gefragt, ist es einfacher, emotionale Geschichten zu erzählen in VR, weil die Leute direkt quasi im Auge sozusagen der Figur drinstecken, oder ist das auch eine Schwierigkeit, die dazukommt?
Es ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, weil man kann einfach keine Cutscenes sozusagen arrangieren, sondern man muss wirklich, es muss gut getimed sein auf, okay, es muss jetzt in diesem Moment, muss jetzt irgendwie diese Voiceline einfach getriggert werden. Und das ist auf jeden Fall seine eigene Herausforderung, zu gucken, wie man die Geschichte erzählen möchte und an welchen Punkten, weil man muss aufpassen, dass nicht nebenbei noch drei Vögel auf einmal wegfliegen und noch irgendwie andere Sachen und Leica niest und man guckt dahin, aber eigentlich müsste man dahin gucken, weil irgendwas Interessantes passiert. Das ist auf jeden Fall eine eigene Herausforderung. Es ist halt wieder, worauf fokussiere ich den Spieler, wie mache ich das? Und dann muss ich gucken, ist er fokussiert, und jetzt bringe ich halt überhaupt erst diese ganze die ganze Geschichte rüber.
Ja, aber das Stichwort Cutscene ist, glaube ich, schon entscheidend, gell? Weil man eben nicht so Story-Happen reinbringen kann, weil du kannst nicht die Leute rausziehen aus diesem John Malkovich-Moment, dass sie in dem Kopf drin sind.
Genau, deswegen haben wir halt diese Higgs-Units, die man halt scannen muss, wo man halt etwas herausfindet über die Hintergrundgeschichte und all sowas, aber es sind alles eher so optionale Dinge, die man machen kann. Also wir wollen niemanden wirklich etwas großartig aufzwängen.
Ihr habt euch aber trotzdem entschieden, dem Hauptcharakter eine Stimme zu geben, obwohl man ja selber drinsteckt, was ja viele andere Hersteller, also Stichwort Zelda oder so, Link redet ja nie, weil dann oft immer gesagt wird, oder auch in Half-Life, weil dann immer gesagt wird, die Leute sollen sich mit dieser Person identifizieren, und jetzt steckt man hier im Kopf eines 12-jährigen Jungen, der dann auch noch eine eigene Stimme hat und ein eigenes kindliches Bewusstsein ja auch.
Ja, also wir haben uns extra dafür entschieden, weil wir einfach glauben, dass dadurch die Geschichte ein bisschen besser rüberkommt, weil in den meisten Spielen, wo der Charakter nicht spricht, ist er ein weißes Blatt, was unbeschrieben ist und ist einfach kein, und der Spieler an sich definiert, wer dieser Charakter ist. Ja. Während wir mit Robin klar vorhatten, wir wollen die Geschichte von Robin erzählen. Und Robin ist alleine auf diesem Planeten. Robin hat Leica aufgenommen, weil er sich alleine fühlt. Und all diese Dinge, die kann man besser rüberbringen, wenn halt Robin auch eine Stimme hat und man durch die Dialoge, die Robin und Higgs haben, einfach sieht, okay, was ist Robin wichtig? Warum wurden bestimmte Entscheidungen getroffen?
Ja, und auch, man kann ja selber nicht nachvollziehen, wie Robin sich fühlt, oder? Also man wird in dieses Spiel geworfen, und viele Spiele hantieren ja dann mit Amnesia oder sowas, ja, dass man sagt, du hast alles vergessen, das heißt weißes Blatt, aber das ist ja hier definitiv nicht so.
Genau, hier ist halt so, dass man lernt Robin kennen, man lernt die Welt kennen, und man lernt dann halt auch besser verstehen, was Robin eigentlich, was Robin antreibt.
Wir waren jetzt nicht gleich am Anfang der Geschichte, aber er geht hier irgendwie mit dem Thema Trauer auch um, weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja Leica und Robin eine Vollweise jetzt, wenn die
Eltern tot sind. Ja, es sind Themen, die angeschnitten werden, aber es ist nicht so, nicht der Fokus. Wir wollen es jetzt nicht depressiv machen, das Spiel, sondern es ist ein Teil der Geschichte, es ist Handlungsmotiv für Robin. Also Robin möchte diese anderen Higgs-Units finden, weil Robin denkt, okay, vielleicht gibt es irgendwo noch andere Leute, die überlebt haben. Und durch die Hilfe davon weiß ich vielleicht, wo diese sind.
Also Hoffnung ist dann noch
schon. Genau, Hoffnung.
Happy End oder nicht, wissen wir jetzt nicht. Also ich zumindest weiß es noch nicht.
Verraten wir auch nicht,
da muss man das dann selbst spielen. Das werden wir dann erfahren. Es kommt direkt zum Launch raus, hast du gesagt, gell?
Wir sind ein Launch-Title.
Also
ein
Launch-Zeitraum-Title, oder?
Wahrscheinlich. Also das genaue Datum weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber ja.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich. Er hat jetzt schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und vor allem gefällt mir, dass es halt wirklich ein ernsthaftes, volles, vollwertiges Spiel in VR ist. Was bis jetzt immer noch so ein bisschen, da muss man immer ein bisschen noch danach suchen. Also so langsam kommen immer mehr Sachen. Aber auch mal was zu finden, was nicht Horror ist und trotzdem eine größere Geschichte erzählt, da kann ruhig mehr kommen.
Ja, danke.
Viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.